In Matthäus 28, 18 sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Eine super Aussage von Jesus. Ist wert, dass man die mal wieder liest und darüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet. Der Paulus sagt auch im 1. Korinther 10, 26, die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Ja, der Paulus wusste, dass der Jesus Herr ist über die ganze Erde und alles, was sich da drauf befindet. Und das ist für uns eine ganz wichtige Sache, dass wir das wissen als Christen. Dass jemand meint, ja, überall ist der Satan der Herrscher und der kann alles und Jesus ist im Himmel oben und kümmert sich um nichts. Nein, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Solchen Lügen dürfen wir nicht glauben, weil sonst nehmen wir es als bare Münze und dann sind unsere Gebete auch schwach. Aber wir müssen wissen, Jesus ist Herr im Himmel und auf Erden. Im Himmel sitzt er auf seinem Thron. Der Vater hat ihm den Thron gegeben, den Thron der Gnade, den Thron der Macht. Ja, wir haben letztes Mal gesagt, den Spruch aus dem Science-Fiction-Film, möge die Macht mit dir sein. Ja, mit Jesus ist die Macht, weil der Vater ihm diese Macht gegeben hat. Das heißt noch besser, Jesus hat sie sich zurückerobert mit seinem Opfer am Kreuz. Der Mensch hatte die Macht über die Erde, Adam, und der Satan hat es ihm abgeluchst. Aber Jesus hat mit seinem Sündopfer am Kreuz dem Satan die Macht wieder entrissen. Und jetzt ist er wieder auf dem Thron der Regierungsautorität über die ganze Erde ausdrückt. Also Jesus ist die höchste Macht und er ist mit uns. Er regiert und noch besser, er ist sogar in uns. Das ist auch so ein Thema, weil einfach die Religion vermittelt hat, er ist in den Himmel aufgefahren, er ist irgendwo da oben und vielleicht kommt er irgendwann wieder. Aber er ist ja in geistlicher Form schon lange wieder da, er ist ja in uns. Er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Aber von seinem Thron aus her regiert er als Haupt seinen Leib und damit mit dem Leib auf der Erde. Also es hängt auch mit uns, den Gläubigen, den Wiedergeborenen zusammen. Jesus hat die Macht vom Vater bekommen und darum hat er Macht über alles Materielle oder über alles, was hier auf der Erde was gibt und was geschieht und über die ganzen Positionen, die die Menschen irgendwo eingenommen haben, weil Jesus ist Herr der Herren und König der Könige. Und es heißt auch in der Schrift, er setzt Könige ein und er setzt sie auch wieder ab. Das ist eine ganz wichtige Aussage für uns, wenn wir beten. Und was er vom Thron aus spricht, das geschieht. Und keiner kann etwas dagegen unternehmen. So mächtig ist sein Wort. Wenn sein Wort erschallt, wird es 100% geschehen. Ja, er hat sogar die ganze Welt durch sein Wort erschaffen. Er sprach und es war da. Und so sehen wir, bei Gott sind alle Dinge möglich, wie es in Markus 10, 27 heißt. Und wenn du dir die Schöpfung einfach mal ein bisschen anschaust, vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos, dann kannst du nur erstaunt sein. Und wer dann noch glaubt, das ist über irgendeinen langen Zeitraum zufällig so entstanden, ich weiß nicht, der hat scheinbar einen großen Glauben, aber heute einen Glauben an jemanden falschen. Da braucht man keinen großen Glauben mehr, wenn man das sieht, wie das alles zusammenhängt und funktioniert. Da kann man nur sagen, Hut ab vor Gott, oder? Hut ab vor Jesus. Wer so eine Schöpfung zusammenbringt, bei dem ist wirklich die Macht. Also er ist die Macht, er hat die Macht und man darf das nicht falsch verstehen. Weil dann könnte man nämlich sagen, ja alles, was hier auf der Erde so geschieht, vor allem das ganze Schlechte, ist Jesus dafür verantwortlich. Das stimmt nicht. Das dürfen wir auch nicht so machen, weil da kommen wir ja wirklich in Satans Küche. Für die schlechten Dinge ist der Satan verantwortlich. Oder auch böse Menschen. Solche gibt es eben auch. Aber die sind halt auch böse, weil der Satan sie einfach infiltriert mit seinen bösen Dingen. Wenn wir als Leib mit dem Haupt im Himmel zusammenarbeiten, im Gebet, im Glauben, dann wird nicht bloß das Böse geschehen, sondern dann wird der Wille Gottes auf Erden auch dementsprechend geschehen, wie wir glauben, wie wir beten, wie wir schriftgemäß beten, wie wir die Verheißungen der Bibel nehmen und im Glauben sprechen, wird es zustande kommen. Wo wir den Namen des Herrn anrufen, weil wir glauben, dass sein Name über allen Namen ist und den Namen Jesus verwenden, dann wird auch die Kraft, die in dem Namen ist, die Kraft, die Macht, die Jesus hat, freigesetzt. Dann fließt die Salbung und dann geschieht sein Wille. Und seine Allmacht kommt zum Wirken. Also das Haupt, Jesus, regiert auf der Erde durch seinen Leib. Das spielt zusammen. Ein Haupt ohne Leib funktioniert nicht. Ja? Und ein Leib ohne Haupt ist auch nicht so, dass es funktioniert, oder? Also wir Christen haben tatsächlich eine wichtige Aufgabe in Gottes Plan. Wir sind sein Leib und wir sind hier auf der Erde. Ja, Jesus wirkt durch uns. Das müssen wir uns immer wieder auch geben. Und wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann siehst du, wenn gläubige Leute, gesalbte Leute für andere beten, Hände auflegen und so weiter, dann werden die geheilt, dann fahren Dämonen aus, dann können geistliche Festungen der Finsternis niedergerissen werden, sodass die Leute wieder das Evangelium hören wollen und können, ja, dann wird das Evangelium verkündet und praktiziert, aber es geschieht durch den Leib. Es gibt kaum Bibelstellen, wo Gott einfach irgendwo irgendwas so an sich ausgetan hat. Er arbeitet immer mit Menschen zusammen. Wenn du die Bibel ein bisschen studierst, wirst du das feststellen. Irgendwo ist immer ein Mensch, ein Glaubender mit im Spiel. Gut. Jetzt habe ich noch eine interessante Stelle in Apostelgeschichte 2, ab 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus hat zu den Juden gepredigt, den Israeliten, und hat ihnen klipp und klar und deutlich noch einmal gesagt, dass jetzt Jesus der Herr ist, dass Gott selbst ihn zum Herrn gemacht hat. Zum Herrn und zum Christus. Ja, und er hat dann noch hinten dran gehängt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er hat in einer Menge Vorwurf auch noch mitgemacht. Ihr wart es, ihr habt ihn gekreuzigt. Aber Gott hat ihn erhöht, Gott hat ihm den Ehrenplatz gegeben und Gott hat gesagt, alle seine Feinde legt er zum Schemel seiner Füße hin. Gute Aussage. Die Juden, die gesetzlichen Juden vor allem, die hatten ja nur ihren Gott, Adonai und ihr Gesetz. Und Jesus haben sie abgelehnt. Und für die Juden war das Gesetz oberste Herrschaft, weil Gott hat ihnen ja das Gesetz gegeben. Und jetzt müssen sie sozusagen als Gesetzesvertreter, Gesetzeshüter das alles so umsetzen und die Leute damit unter Druck bringen, das Joch auf sie legen. Aber Jesus ist auch Herr über das Gesetz. Kann man feststellen, im Markus 2,28, da steht drin, dass Jesus praktisch auch Herr über den Sabbat ist. Und der Sabbat ist so eine ganz starke Gesetzesaussage, Sabbat halten. Ja, da dürfen nur so und so viele Schritte gehen und so weiter. Aber Jesus ist Herr auch über das Gesetz. Jesus hat Vollmacht über alle Dinge. Er ist der Chef und er sitzt auf dem Thron. Und durch ihn, sagt die Schrift, und für ihn ist alles, was geschaffen wurde, auch geschaffen. Es steht in Kolosser 1,16. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Also letztendlich dreht sich alles um diesen Jesus von Anfang an. Er ist Gott, er ist der Herr und er ist Mensch als Sohn Gottes und er wird auch immer das Zentrum der ganzen Schöpfung sein und bleiben. Gut, und diesen Jesus, der auf dem Thron sitzt, der Herr ist über alle Dinge, den Gott zum Herrn über alles gesetzt hat. Diesen Jesus, seinem Wort von Jesus, muss alles gehorchen. Das müssen wir wissen. Ja? Vor allem dann, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du krank bist, egal ob es Viren, Bakterien, sonstige Krankheiten, Tumore, egal was es ist. Alles muss dem Wort von Jesus gehorchen. ja, auch Dämonen und schlechte Umstände. Ein Wort von unserem Herrn, von seinem Thron aus genügt und es verändert sich, es verändert sich zum Guten. Es geschieht einfach alles so, weil er der Herr ist und was der Herr sagt, das wird auch geschehen. Aber jetzt haben wir wieder im Spiel als Christen, wir müssen sein Wort, und da meine ich jetzt nicht bloß den Buchstaben, den wir in der Bibel lesen, sondern das geistinspirierte Wort hören. Das kann schon der Buchstabe der Bibel sein, weil es ist Geist und Leben. Aber das Rhema-Wort, das geistinspirierte Wort für deine Situation, das zu empfangen, das macht es aus. Ja, weil wenn wir bloß das Buch nehmen und da was raussuchen, wie wir das brauchen können, aber Jesus als Person außen vor lassen, wird es nicht funktionieren. Und darum muss das zusammenspielen. Das ist Wort und der Geist. Und wir müssen mit dem Anliegen zum Herrn gehen und beten und dann dieses Wort von ihm auch empfangen. Und dann sein Wort festhalten im Glauben und auch mit unserem Mund wieder aussprechen, weil damit drücken wir unseren Glauben aus. Das ist unser Anteil der ganzen Sache. Ja, unser Teil, Glaube, sein Wort empfangen und das setzt seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes dann auch frei und eben passieren dann Heilungen und Wunder und was halt einfach notwendig ist. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, es gibt Zeugnisse von Menschen, die durch OPs Metalle im Körper hatten, Schrauben oder Platten oder Gelenke oder sonstige Dinge, die sind dann wieder weg und das Originalteil ist wieder da. Oder Leute, deren Organe entfernt wurden, weil sie krank waren oder ein Tumor drin war, die Organe waren plötzlich wieder da. Das kann das Wort unseres Herrn vom Thron aus. Das ist für ihn kein Problem. Wenn du glaubst, dass die ganze Schöpfung so entstanden ist, dann kann auch ein Organ in deinem Körper, zack, einfach wieder da sein oder gesund sein oder wieder richtig funktionieren. Es ist auch für den Herrn kein Problem. Aber wir mit ihm zusammen, von das Wort vom Herrn zu empfangen für die Situation, das macht es aus, das setzt es frei. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ja, Gott kann Menschen von einem Ort an einen anderen versetzen, ohne dass irgendwo ihnen Schaden dabei zugefügt wird. Ja, der Scotty vom Raumschiff Enterprise würde platzen vor Neid, wenn er das sehen würde, wie der Herr es macht. Wie gesagt, es gibt auch Berichte von Leuten, die sind beim Unfall oder bei Gefahr, in dem Moment, wo der Unfall war oder die Bombe hochgegangen ist, von Gott einfach wegversetzt worden, dass ihnen nichts geschadet hat. Der Philippus ist ja dann wieder zurück an einen anderen Ort versetzt worden, der war auch unterwegs mit dem Kämmerer aus Äthiopien. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du da ein paar Stunden unterwegs bist mit der Karawane und dann wird schon Abend und dann müsstest du da die ganze kilometerlange Strecke alleine in der Nacht in der Wüste zurückmarschieren, dass das zu schwer oder zu gefährlich gewesen wäre, dann hat der Heilige Geist ihn einfach zack, bumm, ganz woanders hin versetzt. Und die anderen haben sich gewundert, heißt ja, sie sahen ihn nicht mehr. Ja klar, weil er weg war. Aber hier sehen wir wieder die Macht, die Allmacht unseres Herrn Jesus. Denk nicht zu kleingläubig, denk nicht, das geht nicht, das kann ich nicht. Lass nicht deinen Verstand dann immer gleich die Oberhand nehmen, wie soll das denn gehen und was brauche ich jetzt, was kann ich machen. Was du machen kannst, ist das Wort des Herrn zu empfangen, das geisterfüllte Rhema-Wort. Und dann wird es auch der Herr so ausführen. Aber es muss wirklich das vom Herrn sein. Nicht das, was du jetzt zufällig im Kopf weißt, auswendig, da steht das und da steht das. Er möchte mit dir nämlich Gemeinschaft haben. Und das Nächste ist, wenn die Posaune erschallt und die Toten alle auferstehen, die in Christus entschlafen sind, welches Wunder muss das sein? Bei Gott ist es möglich. Der auf dem Thron sitzt, hat die Macht und die Autorität. Ja, wer nicht auf dem Thron sitzt, hat sie nicht. Es ist ja, wie in einem Film, wo es Könige gibt. Der König sitzt auf seinem Thron mit seinem Zepter und was der sagt, was der befiehlt, wird ausgeführt. So kannst du das vielleicht ein bisschen vorstellen. Der Psalm 27, Vers 8. Da erinnert der Psalmist den Herrn an sein Wort. Ja, da heißt es hier, mein Herz erinnert dich. Also er betet so, mein Herz, nicht der Verstand, sondern innerlich Er geht zum Herrn, er erinnert den Herrn, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, suche mein Angesicht. Und dann sagt der Psalmist weiter, dein Angesicht, Herr, suche ich. Ja, er erinnert Gott an sein Wort und dann tut er das Wort. Er sucht das Angesicht des Herrn. Und das ist ein Thema, das wichtig ist für uns. Gerade wenn du ein größeres Problem hast, was wirklich anzwickt bist, sage ich jetzt einmal, dann suche sein Angesicht. Nimm dir die Zeit. Ja, viele suchen das Angesicht von Menschen, von Ärzten, von Professoren, von schlauen Leuten, vielleicht auch von Scharlatanen und werden danach enttäuscht, nehmen sich da viel Zeit, studieren Stunden, tagelang im Internet, was gibt es da für eine Hilfe, was kann ich noch gerade tun? Es ist Fleisch, das möchte das ist klar. Aber der Geist, das Herz in dir, er sucht das Angesicht Gottes. Und wenn du weißt, wer Gott ist, wer Jesus ist und welche Macht er hat, dann müsstest du eigentlich gerne und ausdauernd das Angesicht des Herrn suchen, weil er wirklich der Herr ist und weil von ihm wirklich Hilfe kommen kann. Und das hat der Psalmist erkannt, der Psalm 27, Vers 8 war es, und er suchte intensiv das Angesicht Gottes. Und das dürfen auch wir tun. Wir haben diese Freiheit, vor das Angesicht dessen zu treten, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Oft ist halt einfach so, dass der Verstand dann immer wieder, das muss ich noch und hier ist wichtig und alles Mögliche fällt dem Verstand ein, wenn man ja nicht sich die Zeit nimmt, das Angesicht des Herrn zu suchen. Und wenn du dir vorstellst, du suchst dein Angesicht, ja, du trittst vor den Thron Gottes mit deiner Freimütigkeit, du empfängst sein Wort, das Problem löst sich, und dann stellt sich die Frage, wie viel Aufwand war das? Und wie viel Aufwand hättest du gehabt, wenn du Menschen aufgesucht hättest, im Internet geforscht hättest und Sonstiges getan hättest und eigentlich nichts Gescheites dabei rausgekommen wäre? Dann musst du dir das einmal abwägen. Also es macht wirklich Sinn, wie die Schrift sagt, mit Freimütigkeit hinzuzutreten zum Thron der Gnade. Hebräer 4,16. Und dann sagt er weiter, da empfangen wir Barmherzigkeit und Gnade und rechtzeitige Hilfe. Ist doch eine herrliche, großartige Aussage. Ja. Ihm ist alle Macht gegeben. Er kann deine Sache lösen. Na gut, in manchen kleineren Dingen hat er uns persönlich auch Autorität übertragen, um Dinge zu lösen und zu machen. Aber in größeren Dingen braucht man einen größeren Boss. Und das ist halt einfach der, durch den und für den alles geschaffen ist, der vermag es einfach zu tun. Ja, Hebräer 4,12 sagt uns klar, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und da ist das Rhema-Wort gemeint. Nicht das Wort der Bibel, der Buchstabe, sondern das, was du mit deinem Geist, mit deinem Herzen von Gott empfängst. Ja, das kann ein Bibelwort sein, das dir der Geist offenbar macht und groß macht. Dann ist es das Gleiche. Aber es sagt hier, es ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes, es kehrt nicht leer zurück, es bewirkt, wozu es gesandt wurde, heißt es an einer anderen Stelle. Aber du brauchst sein persönliches Wort, seine Antwort, Gottes Wort für die Sache. Egal was es ist, ja, such sein Angesicht. Er kennt deine Umstände, er kennt die Sache, er hat auch immer eine Lösung. Er sitzt nicht da und grübelt da, was könnte ich jetzt da machen, da habe ich keine Lösung. Da fällt mir nichts mehr ein, so ungefähr. Nein. Mit Sicherheit nicht. Aber wenn jemand so eine herrliche Schöpfung schaffen kann, mit einem Wort, dann kann er nicht jetzt da sitzen und sagen, mir fällt jetzt da keine Lösung ein. Ich habe erst einen kurzen Videoclip gesehen vom Mond aus, wie praktisch die Erde aufgegangen ist, der blaue Planet. Aber es geht nicht der Mond auf wie bei uns, sondern da geht die Erde auf. Es ist ein wunderbares Bild. Und im Vergleich zu allen anderen Planeten, soweit man jetzt alles erforscht hat und Bilder davon sehen kann, ist die Erde doch was Außergewöhnliches. Gut, Hebräer 4,13 hänge ich noch dran. Da heißt es hier, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und wir haben mit Gott zu tun, wir haben es mit dem Schöpfer zu tun, wir haben es mit Jesus zu tun, der auf dem Thron sitzt, der Herr ist und König ist und durch sein Wort alles geschaffen hat und alles in seiner Hand hält. Mit dem haben wir es zu tun. Vor seinen Augen ist nichts verborgen. Ja, er hat Röntgenaugen, er sieht durch. Er sieht alles haarscharf, nicht bloß so vage wie ein Röntgenbild. Er sieht alles und er weiß alles und er vermag alles zu tun. So mächtig ist er. Ja, und Gott hat Jesus diese Macht komplett übertragen. Wie sagt der Paulus in Kolosser 1, ab Vers 15, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Ja, das ist eigentlich fast schon ein Lobpreis von Paulus her, was er ist, was er wirklich ist. Ja. Der Erstgeborene heißt es aus den Toten. Ja, der ist wieder auferstanden, das ist damit gemeint. Der Erste. Und alle anderen, die gläubig sind, werden eines Tages auch wieder auferstehen. Die Auferstehung der Toten ist eine beschlossene Tatsache. Und zu diesem Gott, zu diesem Jesus, er hat seine Göttlichkeit damals abgelegt und wurde Mensch. Knechtsgestalt heißt es, in der Bibel hat er angenommen. Aber jetzt wieder umgekehrt, jetzt hat er die Knechtsgestalt auch wieder abgelegt. Jetzt ist er auch wieder in den Himmel aufgefahren, jetzt sitzt er wieder auf dem Thron zur Rechten des Vaters und regiert. Jetzt ist er auch wieder in seiner vollen Herrlichkeit. Jetzt ist er auch nicht mehr gebunden an die irdischen Begrenzungen. Und mit dem Jesus, mit diesem allmächtigen Gott, haben wir es zu tun, wenn wir beten. Ja, weißt du, zu wem du eigentlich betest? Mit wem du es da zu tun hast? Die Schrift sagt, es ist der Herr der Herrlichkeit. Ja, und die Herrlichkeit Gottes ist eine herrliche Sache unterm Strich. Ja. Er ist König der Könige, Herr der Herren, die herrliche Majestät. Er ist Richter über Leben und Tod. Er ist Sieger über Satan, er ist der Schöpfer alles Lebens, der Herr des ganzen Universums. Mit dem haben wir zu tun, vor dessen Angesicht, vor dessen Thron dürfen wir treten. Der hat uns unterm Strich eingeladen, dass wir hintreten und zu ihm kommen und unsere Anliegen, unsere Bitten vortragen und ihn bitten, dass er dieses und jenes für uns tut. Das ist doch eine großartige Sache. König der Könige, Herr der Herren, wird er im 1. Timotheus 6,15 genannt. Und da sagt der Paulus dann noch, dem sei Ehre und ewige Macht. Und genau so ist es. Ihm gebührt alle Ehre, alle Herrlichkeit, alle Gewalt und Macht und das in Ewigkeit. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja, ich weiß, ein alter Spätzl hat einmal gesagt, ja, wenn jetzt sowas wieder passiert, wie der Adam und so weiter, das ganze Sündenfall und wenn wieder irgend sowas, es geht nicht mehr, es ist vollbracht. Jesus sitzt auf dem Thron und niemand wird ihn von diesem Thron runterstürzen können. Unmöglich. Er sitzt in Ewigkeit, er regiert in Ewigkeit. Er ist König der Könige und Herr der Herren. Der Satan ist entmachtet, er ist besiegt. Jesus ist ein bisschen stärker und höher gestellt, wie Adam war. Ja, weil Jesus ist der Schöpfer gewesen. Der Adam war bloß ein Geschöpf. Adam konnte vom Teufel scheinbar über den Tisch gezogen werden. Aber das schafft er bei Jesus nicht, hat er ja probiert ein paar Mal. Aber Jesus hat ihm bloß gesagt, was die Wahrheit ist, was geschrieben steht. Und dann musste der Satan sich einfach wieder von ihm abwenden. Jesus ist der Herr. Hebräer 1,3 sagt uns, er, Jesus, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Also Jesus ist der Abdruck, das Bild, der Ausdruck, die Blaupause des Wesens Gottes. Also Jesus sieht man Gott. Jesus hat selber gesagt zum Philippus, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Steht in Johannes 14,9. Also Jesus ist dem Vater unterm Strich gleich, aber er hat sich als Mensch auf die Erde begeben und hat gezeigt, wie Gott ist, wie der Vater ist. So wunderbar ist er. Und er hat sich wieder nicht geändert, oder? Oder meint jemand jetzt, weil Jesus wieder weg ist, ist Gott wieder der alte Grantler, der immer bloß zornig ist und dem man Angst haben muss und der uns bestraft? Nein, er ist so, wie Jesus ihn offenbar gemacht hat. Weil er ändert sich nicht und Jesus ändert sich nicht und der Heilige Geist ändert sich nicht. So wie Jesus ihn gezeigt hat, so ist der Vater, weil der Vater war in ihm. Und so hat der Vater sich präsentiert durch Jesus, dass die Menschen sehen, wie er wirklich ist. Wir haben durch Jesus, oder wenn wir die Bibel lesen, die Sachen, die von Jesus beschrieben sind, da sehen wir die Liebe und die Gnade Gottes. Wir sehen auch seine Herrlichkeit und Macht. Aber wenn du diese Heilungswunder liest und dir ein bisschen bildlich vielleicht auch vorstellst, dann siehst du diese Macht, die Jesus hat. Diese Macht und diese Liebe und Gnade, die er auch hat. Wenn die Kranken gekommen sind, die Besessenen, dann hat er sie freigemacht und geheilt. Und da ist keiner dabei, den er weggeschickt hat. Und er hat gesagt, na du bist ein böser Mensch, nein, dich heile ich nicht, ich schicke dich weg. Ja. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja gut, da weiß man jetzt nicht, ob einer krank war. Die sind auch nicht im Glauben gekommen, um geheilt zu werden. Dann hat er es auch nicht geheilt. Oder die Voraussetzung, den Glauben mitzubringen, war nicht erfüllt. Das ist eigentlich immer noch das Gleiche, weil Gott ist ein Gott des Glaubens. Und das ist auch heutzutage oft das Problem, dass Leute einfach nicht glauben oder nichts ändern wollen, weil sie meinen, ja, naja, das, was sie gelernt haben und das ganze Katholische, was man wegen sie macht, wird dann schon passen. Der Pfarrer hat es so gesagt und die meisten machen es ja auch so. Und dann lassen sie sich nicht überzeugen, dass Jesus so ist, wie er in der Bibel beschrieben ist. Ja, dann geht auch nichts, dann passiert auch nichts. Dann könntest du zwar beten, aber dann wird sich einfach nichts tun, weil sie die Salbung von dir nicht ziehen. Ja, die Ungläubigen in Jesu Heimatstadt, die haben auch nicht Heilung empfangen, weil sie gesagt haben, das ist so Jesus, der Zimmermannsbub, jetzt kam er daher, so ungefähr. Also der Glaube muss einfach gebracht werden und das reicht aus und das zieht die Salbung. In Jesus ist die Fülle Gottes und in ihm, sagt uns Kolosser 2,10, sind wir auch zu dieser Fülle gebracht, weil er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Es ist immer wieder dieselbe Aussage, das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Und wenn du einen Feind hast, einen Dämon, einen bösen Geist, der dich piesackt, dann musst du wissen, dass Jesus das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht ist. Ja, dann suche sein Angesicht. Dann suche intensiv das Angesicht dessen, der wirklich das Haupt über all die Mächte und Gewalten ist. Weil er kann und will dich freisetzen. Er will dich frei haben, weil er dich liebt und weil er für dich am Kreuz bezahlt hat. Jetzt kommen wir ein Stück weiter. Jesus, das Haupt, gibt von seiner Macht ein Stück weit an seinen Leib, an uns weiter. Jesus überträgt seinen Kindern, seinen Leuten bestimmte geistliche Fähigkeiten. Der Paulus schreibt, wir sollen in seiner Macht, in der Macht des Herrn, stark werden. Ja, im Epheser 6,10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, nicht in unserer Stärke, sondern in der Macht seiner Stärke, weil die ist viel größer als unsere Stärke. Das heißt, in geistlicher Macht sollen wir stark werden. Ja, auch charakterlich natürlich, in Liebe und Gnade, in Demut, in Weisheit, in Glauben, in Wahrheit. Das sind alles so Dinge, die ein Bild von Jesus abgeben. Dann soll man stark werden, aber natürlich auch in geistlichen, übernatürlichen Kräften. Jeder geistgetaufte Christ erhält einmal eine bestimmte Grundsalbung für sich selber, für sein Leben, dass er ja, alles so auf die Reihe bringt, wie es einfach sein soll. Aber je nach geistlicher Reife und auch Berufung zu einem Amt oder zu einer Dienstgabe, gibt er auch mehr. Darum sagt auch der Paulus, wir sollen um diese geistlichen Gaben, um diese Gnadengaben eifern. Ja, weil die nicht einfach automatisch kommen, sonst hätte der Paulus hier Käse geschrieben. Aber wenn wir eifern, laut 1. Korinther 12,31 oder 14,12, dann wird der Herr nach und nach seinen Leuten, die darum eifern, auch größere Salbungen, Gaben und so weiter übertragen, weil er das kann als Haupt des Leibes. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir beten, dass der Herr das tut. Nicht nur für dich selber, sondern allgemein auch für die ganze Gemeinde, weil die Schrift sagt uns im 1. Korinther 12, 28, dass der Herr in die Gemeinde gesetzt hat, Apostel, Propheten, Lehrer, Wunderkräfte, Heilungsgaben, Hilfeleistungen, Leitungen, also Pastoren, verschiedene Arten von Sprachengaben und so weiter. Das hat er in die Gemeinde gesetzt, sagt der Paulus. Und da soll man darum beten, dass das auch freigesetzt wird, dass die Leute ausgerüstet werden. Aber es sind nicht alle das Gleiche, ja, die sind unterschiedlich. Hast du vielleicht schon gemerkt, dass es unterschiedliche Dienstgaben gibt? Paulus sagt auch, sind etwa alle Apostel oder alle Propheten oder alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus. Also mit Sprachen muss ich jetzt dazu sagen, da geht es um Sprachenrede mit Auslegung. Da geht es nicht um das allgemeine Sprachengebet, dass da nicht der Fehler jetzt in den Kopf kommt. Weil das allgemeine Sprachengebet ist für alle, die im Heiligen Geist getauft sind. Aber dieses spezielle Sprachengebet und Auslegung, das ist wieder was anderes. Das haben nicht alle. Und jetzt fügt er hinzu, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Also setz einen Eifer an den Tag. Ja, suche sein Angesicht. Sei mutig, aber du musst auch vielleicht eines wissen. Die Bibel sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird auch mehr verlangt. Das müssen wir wissen, weil nicht, dass der eine dann sagt, jetzt kriege ich dann mehr, jetzt wird aber auch plötzlich mehr von mir verlangt, jetzt kann ich nicht mehr so High Life leben, weil der Herr dann auch will, dass ich mit dieser Gabe, mit dieser Fähigkeit auch dann etwas tue, ja, sonst versandet das ganze Spiel wieder. Jesus sagte in Lukas 12, 48, jedem aber, dem viel gegeben ist, wird auch viel von ihm verlangt werden. Und wenn man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Also, ja, wie könnte man das einmal ausdrücken? Wenn jemand ein Talent hat, jetzt mathematisch, jetzt einmal so gesagt, hochbegabt in Form Mathematik, Physik, dann wird auch gefordert, dass er dieses Können in seiner Arbeit, in seinem Berufsleben, wo es notwendig ist, einbringt, oder? Du machst ein Studium, Mathematikstudium, und dann arbeitet er nicht damit. Es wäre genau der gleiche Krampf, wie wenn Jesus jemandem eine Heilungsgabe gibt und der geht aber nicht zu den Kranken, predigt ihnen nicht das Evangelium, legt nicht die Hände auf und heilt sie nicht. Das funktioniert dann nicht. Also das wird dann auch gefordert von den Leuten, die Gaben haben, dass sie das auch umsetzen. Also Jesus teilt solche Gaben, Fähigkeiten zu, ja, denen, die ihm nachfolgen. Ja, er macht das nicht im Gießkannenprinzip. Ah, jetzt gebe ich mir allen die Gabe und dann nochmal allen da. Das ist zu hochwertig, ja, um es einfach so billig rauszugeben. Vor allem könnten manche dann auch mit solchen Kräften Schaden anrichten und ja, die Leute wieder in die Irre führen. Also du musst ja wissen, wenn du Heilungsgabe hast, dann schauen die Leute auf dich, dann kaufen die dir jedes Wort ab. Und wenn du ihnen dann Falsches erzählst, dann glauben sie das Falsche und meinen 100% richtig, weil ja du Heilungswunder vollbracht hast. Und das ist ein bisschen die Gefahr der ganzen Sache. Aber grundsätzlich möchte Jesus, dass solche Geistesgaben, Gnadengaben ausgeteilt werden. Und möchte sein Werk durch seinen Leib hier auf der Erde auch fortsetzen. Aber wie gesagt, er tut es mit Bedacht. Auch seine ersten Apostel, die hat er auch zuerst in die Schule genommen. Sie waren seine Jünger, hat sie ausgebildet und dann hat er sie erst ausgestattet und ausgesandt. Er ist ja nicht dumm, oder? Dann hat er gesagt, jetzt kommt, predigt das Evangelium, lebt das Evangelium, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Und so weiter. Und das Evangelium predigen und das Evangelium leben sollte dann eigentlich schon zusammengehören. Aber wie gesagt, jeder Christ hat nicht die volle Salbung, aber jeder für seine Sache. Und wenn dann der Leib zusammengefügt wird, dann kommt so richtig Freude auf. Ja? Dann kommen verschiedene Gaben und Salbungen zusammen und dann kommt die ganze Fülle des Herrn Jesus zutage. Aber jeder hat eine Salbung für das, was er gesetzt ist. Ja, und dann muss es auch anwenden. Er muss gelehrt sein, er muss praktizieren, ja, und er muss treu und eifrig sein und er wird stufenweise befördert. Ja, nicht von 0 auf 100, sondern stufenweise. Das ist auch biblisch, glaube ich, den Beweis, 1. Timotheus 3, 13. Die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Ja, stufenweise. Ja, wenn du dienst, je nachdem, wie du gesetzt bist, dann fängst du an, aber man fängt mit der Stufe 1 an. Ja, weil manche möchten gern mit der Stufe 80 anfangen, weil dann sind wir gleich bei 100. Das geht nicht. Du fängst im Kleinen an. Und da musst du dich treu bewähren und lernen und Stufe für Stufe vorwärts kommen. Und deshalb schreibt er eben hier, die, welche gut gedient haben, je nachdem, welchen Dienst sie auch hatten. Und natürlich, die stärksten Salbungen liegen auf den Leuten, die im fünffältigen Dienst stehen, den Gott in die Gemeinde gegeben hat zur Erbauung, die Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Und jedes Amt hat so seine Eigenheiten und seine eigenen Salbungen, um dieses Amt auch auszufüllen. Und das überschneidet sich manchmal. Ja. Das kann man nicht sagen, der Apostel hat jetzt nur das, der Prophet hat nur das. Das ist ein bisschen, ja, verwaschen ist der falsche Ausdruck, fließend. Es gibt viele Hirten oder auch Propheten, die auch gleichzeitig Lehrer sind. Oder auch ein Apostel ist manchmal auch ein Evangelist. Das ist aber das, wie der Geist Gottes führt und wie es einfach in der Situation notwendig ist. Aber grundsätzlich ist so auf den Apostel, das ist das höchste Amt, liegen auch die meisten und größten Salbungen. Evangelisten haben meistens eine starke Salbung für Heilung, um dem Evangelium ein Zeugnis gleich mitzugeben, dass die Leute ihm das glauben, wenn er Jesus predigt. Und oft sind es ziemlich spektakuläre Zeichen und Wunder. Ja, das begleitet einfach den Evangelisten, um dem Evangelium Zeugnis zu geben. Aber es ist nicht der Evangelist, es ist Jesus, der es macht. Es ist die Macht Jesu und der hat diesem Evangelisten diese Macht verliehen. Es ist niemals die Macht eines Menschen. Ja, Menschen können vielleicht, wenn sie starke Muskeln haben, schweres Gewicht heben oder schlaue Gedanken machen oder schlau reden. Aber Zeichen und Wunder, Übernatürliches, können nicht aus einem Menschen heraus geschehen. Es ist der Geist Christi, der das alles wirkt. Darum sagt uns auch Apostelgeschichte 5, 12, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Ja? Durch die Hände der Apostel sind sie geschehen. Durch deren Hände. Ja, du kannst es vielleicht so vorstellen, habe ich letztens erst ein Bild gehabt, wie wenn Jesus in deine Hände reinschlupft mit seinen Händen, wie du in einen Handschuh. Ja, das ist nach außen hin, ist deine Hand oder die Hand des Apostels, aber es ist die Hand Jesus drin. Ja, und dann legst du die Hände auf oder der Apostel und in Wirklichkeit ist es die Hand von Jesus und dann geschieht auch die Heilung oder je nachdem, was notwendig ist. Der Paulus sagt im 2. Korinther 12, 12, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Also ein Apostel wird mit Zeichen und Wundern und Machttaten bestätigt, dass er auch im Amt eines Apostels steht. Es gibt immer wieder Leute, die nennen sich Apostel oder Prophet oder Hirte oder Evangelist oder Pastor, mal dahingestellt, ob sie von Gott dafür bestimmt sind und noch in Ausbildung sind oder ob sie sich nur diesen Titel angemaßt haben. Die meisten nennen sich ja Pastor heute, wenn sie eine Gemeinde leiten. Heißt aber noch lange nicht, er steht schon im vollen Maß eines von Gott berufenen Pastors. Es kann noch werden. Und wenn er schon im pastoralen Amt steht, von Gott befähigt, dann zeigt sich das auch in seinem, ja, in Übernatürlichkeit. Und nicht bloß, weil er jetzt, ja, die Gemeinde leitet und am Sonntag predigt. Das macht noch keinen Pastor. Es ist eine bestimmte Salbung, eine Hirtensalbung, die den Pastor ausmacht. Und da gehört mit Sicherheit auch Heilungsgabe dazu. weil ein Hirte seine Schafe gesund haben will, weil er sehr sie weidet und ihnen Weisheit gibt, solche Gaben wie ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit, Weissagung und sowas, das prädestiniert einen Pastor, dass er seine Schafe zu guten Plätzen führt, zu grünen Auen, zu stillen Wassern und so weiter. Es gehört da dazu, und wenn der Pastor das nicht hat, dann ist er noch nicht im Amt des Pastors von Gott, aus Gottes Sicht. Also es muss zusammenspielen. Was haben wir da noch? Apostelgeschichte 9, 33 und 34 war das der Petrus, ja. Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Also eine furchtbare Situation. 8 Jahre ist eine lange Zeit. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich, steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Er hat in dem Fall ganz deutlich gesagt, wer ihn heilt. Jesus Christus heilt dich, sagte er. Ja, obwohl er, der Petrus, in Jesu Namen da war, nicht Jesus persönlich hier stand. Aber sehen wir, es ist immer Jesus, der unterm Strich wirkt. Auch wenn es durch unsere Hände, durch die Hände von Aposteln geschieht, es ist Jesus, der das unterm Strich tut. Ja, und der ist aufgestanden, sogleich. Genauso ist es mit dieser Kraft, mit dieser Salbung. Jesus Christus heilt dich. Und es geschah. Er wusste, er hatte ein Wort für diesen Mann. Und es lautete einfach, Jesus Christus heilt dich. Und das Wort hat sich schlagartig erfüllt. An einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte 5,15, auch der Petrus, da haben sie die Kranken auf die Straße hinausgetragen, auf Betten und Lager gelegt. Und wenn der Petrus vorbeikäme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Ja, es ist eine wunderbare Sache, wenn man sich das einmal bildlich vorstellt. Ja. Sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden, heißt es hier. So eine Kraft von Jesus, so eine Macht von Jesus ging von diesem Petrus aus. Da haben wir noch Luft nach oben, aber darum soll man eifern. Wir sollen ja diese Welt, die am Kopf steht, wieder auf die Beine stellen, wir Christen. Und wenn wir Christen, der Leib Christi, das nicht tun, wer soll es denn dann tun? Der Teufel tut es nicht. Das ist klar. Oder wenn ich jetzt einen Philippus annehme. Der Philippus war ein Diakon, hat aber Zeichen und Wunder gewirkt. Denn er war auch Evangelist, steht in der Apostelgeschichte 21,8, dass er Evangelist war. Und da heißt es hier, Apostelgeschichte 8, ab Vers 5, Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Also zu der Zeit waren scheinbar viele gelähmt, oder? Hat Jesus schon so viele geheilt? Na gut, Jesus war nicht so oft in Samaria, glaube ich. Da waren noch viele da. Aber jetzt ist Jesus durch den Philippus wieder in Samaria gewesen. Ja, nur eben Körper von Philippus war da anwesend. Und da sehen wir, der Herr hat das Evangelium mit Zeichen und Wundern, Heilungen, Befreiungen bestätigt. Jesus ist Herr und Haupt über alle Dinge. Und Jesus ist es, der seine Leute ausstattet. Jesus ist es, der die Leute zum fünffältigen Dienst beruft und dann auch einsetzt und ausstattet. Und dann funktioniert es wirklich. Also wenn du in deinem Herzen hast, so eine Position einzunehmen wollen, dann eifere drum, dann suche das Angesicht des Herrn. Oder wenn du vielleicht es jetzt hörst und bist schon irgendwo in einem Dienst, aber das Übernatürliche fehlt, dann suche das Angesicht Gottes, das Angesicht Jesu Christi und besprich den Fall, dass du dort in die Berufung hineinkommst, die er für dich vorgesehen hat, dass du nicht nur so tust, als ob. Es gibt halt einfach verschiedene Gnadengaben, aber es ist immer derselbe Geist, der es wirkt, sagt der Paulus. Also es gibt verschiedene Diensten und es ist immer derselbe Herr. Und es gibt verschiedene Wirkungen, es ist immer derselbe Gott, der alles in allem wirkt. 1. Korinther 12, 4 bis 6. Jesus ist der Herr. Ihm gehört alle Macht. Wenn du das als Mensch im Glauben mit vollem Bewusstsein bekennst, dass Jesus der Herr ist, sagt uns Römer 10, 9, dann wirst du gerettet. So einfach. Also darum predigen wir, Jesus ist der Herr. Und so machst du Jesus zu deinem Herrn, zu deinem persönlichen Herrn. Du sagst nicht bloß, ja, ja, Jesus ist der Herr, sondern du machst Jesus zu deinem Herrn, zu deinem Chef. Und du gehorchst ihm, du folgst ihm nach. Das ist das Beste, was du tun kannst. Dann ist er an deiner Seite, dann ist er in dir, dann ist er mit dir. Und du hast immer einen Ansprechpartner im Gebet und einen Helfer in allen Angelegenheiten. Und wenn du mit Jesus gehst, dann lernst du von ihm. Dann bist du sein Schüler, sein Jünger und einen besseren Posten gibt es nicht auf dieser Erde. Ja, denn er hat gesagt, er wird dich auch nicht verlassen und nicht versäumen, Hebräer 13, 5. Und früher oder später wirst du sehen, brauchst du ihn. Weil manchen Dingen sind deine Fähigkeiten und deine Macht einfach begrenzt. Dann brauchst du den, der unbegrenzte Macht hat. Die Welt um uns herum liegt im Bösen, im Argen, sagt die Bibel. Sehen wir ja tagtäglich. Ja, das sagt der Herr im Galater 1, 4 und 1. Johannes 5, 19. Die Welt liegt im Bösen. Die Welt ist in der Sünde gefangen und damit unter den Satans Machenschaften. Und ja, wir leben ja noch in dieser Welt und deshalb brauchen wir Jesus als Herrn, als Ansprechpartner, als Helfer, als Gebetserhörer. Ja, wir brauchen ihn als König. Und wenn wir sein Angesicht suchen, vor ihm erscheinen, vor dem Thron der Gnade, wird er uns Gnade und Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe auch zukommen lassen. Weil Jesus ist größer als der Satan, Jesus ist größer als das Böse der ganzen Welt. Ja, Jesus ist immer größer als dein Problem. Seine Gnade, haben wir gesagt, ist immer größer als unser Problem, oder? Und Niederlagen werden nicht akzeptiert. Das sind unsere ausgegebenen Mottos in unserer Gottesgut-Gemeinde. Das müssen wir auch immer wieder proklamieren und uns immer wieder auch in den Sinn holen. Der Paulus hat in seinen Briefen manchmal auch geschrieben, wie er betet. Epheser 1 ab Vers 18. Und das soll uns immer auch ein bisschen eine Führung geben, wie wir beten sollen. Und das gebe ich jetzt zum Schluss noch mit, weil wir sollen in diese Richtung auch beten für uns alle zusammen. Und da schreibt der Paulus, er, der Herr, erleuchte die Augen eures Herzens, ja, im Geist, dass wir sehend werden, damit wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also eine überragende Größe seiner Kraft ist an uns wirksam, das soll man erkennen. Seine Macht und Kraft, weil wir die brauchen. Und er schreibt weiter, diese Kraft hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir, die Gemeinde, sind sein Leib, wir sind seine Fülle. Ja, er wird in uns zur Erfüllung kommen, nicht nur wir in ihm, auch er in uns. Er braucht uns genauso wie wir ihn. Und hier haben wir gelesen, dass er hoch über jede Gewalt, Macht und Kraft und Herrschaft und Namen gesetzt ist. Das ist eine gute, wunderbare Sache. Ja, wenn vielleicht irgendwas gegen dich steht, wo du sagst, oh je, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr, da komme ich nicht mehr raus, jetzt geht es mit mir ganz schlecht, dann musst du wissen, Jesus ist drüber. Er ist über jede Macht und Kraft und Herrschaft und Namen. Ja, und wenn der Name Tod lautet, dann ist Jesus drüber. Dann kommt er mit seinem Leben. Ja, egal, was es für eine Krankheit ist, der Name Jesus ist ein höherer Name als der Name jeglicher Krankheit. Also, lasst uns so beten, lasst uns ein inniges Flehen einfach vor ihm bringen. Suchen wir sein Angesicht, dass der Herr diese Gaben freisetzt, den fünffältigen Dienst in unserer Gemeinde installiert, dass diese Gnadengaben einfach zum Wirken kommen. Er möchte es ja, aber er braucht unseren Glauben dazu. Einfach fällt es nicht vom Himmel. Und da im Korinther 15, 25, er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Der letzte Feind, der Tod. Der Tod ist eine geistige Macht. Wir lesen auch da Offenbarung, dass der Tod auch in den Feuersee geworfen wird, mitsamt Satan und noch ein paar so Gestalten in den Feuersee. Der letzte Feind, und der Tod ist einfach ein Feind, weil der Tod ist nicht Gottes Sache. Gottes Sache ist Leben. Und es wird weggetan. Und alles wird unter die Füße Jesu gelegt. Gut, und jetzt wollen wir diesen Jesus auch loben und preisen. Ich glaube, er ist es wert, oder?